ARD.
Diese Frau hat dies gemacht. Lass sie in Ruhe endlich. Hört auf, sie zusammen zu prügeln. Lass sie in Ruhe, Mensch. Vier Männer, so eine kleine Frau, ihr spinnt wohl.
Wer hier so schreit, das ist Jutta Ditfurth. Und zwar 1992 im Hochsommer. Jutta Ditfurth ist da 40 und Aktivistin. Sie demonstriert mit vielen anderen gegen den G7-Gipfel, also gegen dieses Treffen wichtiger westlicher Industriestaaten in München. Das ist eigentlich eine friedliche Demonstration, aber dann läuft der Einsatz der bayerischen Polizei völlig aus dem Ruder.
Lass sie in Ruhe, Mensch!
Das hier ist Immer diese Bayern, ein Podcast über bayerische Extrawürste.
Wir schauen uns an, wo Bayern in der Politik eigene Wege geht und anders tickt als andere Bundesländer und welche Folgen das hat. Bis heute.
Ihr hört Folge 7 auf Nummer sicher. Alle Episoden findet ihr in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Ich bin Maximilian Heim, aufgewachsen in Stuttgart und seit 10 Jahren in München. Ich kenne dieses Bayern inzwischen ganz gut, aber so ein bisschen habe ich auch immer noch den Blick von außen.
Und ich bin Lisa Weiß. Ich bin in Bayern geboren und aufgewachsen, in Rosenheim, also ganz im Süden. Dieses Bundesland, das ist meine Heimat mit all seinen Ecken und Kanten. Wir beide, Max und ich, wir arbeiten beim BR in der Redaktion Landespolitik.
Was da passiert ist am 6. Juli 1992 bei diesem Münchner Kessel, das klären wir in dieser Folge. Und zwar, weil der Münchner Kessel als Paradebeispiel für das harte Durchgreifen in Bayern gilt. Und das schreiben sich bayerische Politiker gerne auf die Fahnen. So nach dem Motto, wir lassen uns nicht auf der Nase rumtanzen. Wir sind das sicherste Bundesland. Wir schauen uns in dieser Folge an, ob das stimmt. Und wie es damit zusammenpasst, dass Bayern gleichzeitig liberal sein will. Dass Leben und Leben lassen in Bayern auch wichtig ist.
Dass Bayern einfach besonders hart vorgeht, das könnte man jedenfalls meinen, wenn man sich die Reaktion von Max Streibel auf den Polizeieinsatz beim Münchner Kessel anhört. Der CSU-Politiker, der war damals Ministerpräsident.
Wenn einer glaubt, er muss sich mit Bayern unbedingt anlegen und er muss stören, dass wir dabei auch dann manchmal etwas härter hinlangen oder durchgreifen, das ist auch bayerische Art. Meine Damen und Herren, jeder muss wissen, wenn er nach Bayern kommt, dass es eben mit Bayern zu tun hat.
Was damals genau passiert ist und was das über Bayern aussagt, darüber gibt's komplett verschiedene Meinungen. Eine davon ist die von Max Streibel und anderen Menschen in Machtpositionen. Davon werden wir gleich noch ausführlicher hören. Und eine andere ist die von Jutta Ditfurth, der Aktivistin von vorhin.
Vier Männer, so eine kleine Feuer spinnt wohl!
Jutta Ditfurth ist in Bayern geboren. Sie ist jemand, der was verändern will. Sie eckt immer wieder an, sie provoziert. Sie hat die Grünen mitgegründet, aber die waren ihr dann nicht links genug. Sie hat dann nochmal eine Partei gegründet, Öko-Links. Die ist, wie der Name schon sagt, ziemlich links. Wenn sie in Polit-Talkshows auftritt, dann geht's meistens rund. Und demonstrieren, das macht Jutta Ditfurth schon seit Jahrzehnten.
Wir sind im Römer, das ist das Frankfurter Rathaus und es ist ein...
Im Büro von Jutta Ditfurth in Frankfurt, das von der Partei Öko-Links, für die sitzt sie nämlich im Stadtrat. Der Raum ist gelb gestrichen.
Ja, wir haben hier aus Not, weil wir so viele Akten hatten, haben wir eben einfach so viele Regale gebaut.
Aktenordner stapeln sich in Holzregalen. Es gibt Tee und Apfelkuchen. Ziemlich bürgerliches Setting. Dann fängt Jutta Ditfurth an zu erzählen. Es war um die Mittagszeit, damals am 6. Juli. Helmut Kohl, der damalige CDU-Bundeskanzler, der will die G7-Regierungschefs vor der Oper begrüßen. Die ist mitten in München. Die Limousinen fahren vor, Blaskapellen spielen. Bayern will sich von seiner besten Seite zeigen. Und dann versuchen die Demonstranten, die Blasmusik mit Trillerpfeifen zu übertönen. Jutta Ditfurth ist mittendrin.
Das war den Gastgebern unangenehm, dass sie vom Volk gestört wurden. Und dann wurden wir deswegen eingekesselt und ziemlich schäbig behandelt. Und ich sah dann irgendwie, dass 5 sehr große Polizisten, und die stürzten sich dann auf eine kleine Frau, die auch nichts gemacht hatte, außer eine Trillerpfeife im Mund zu haben, wie die meisten von uns. Und die wurde dann niedergeworfen und festgenommen. Und da bin ich hin und habe diese Polizisten angeschrien und habe gesagt, sie sollen sofort die Frau loslassen.
Roland Koller ist damals der Münchner Polizeipräsident. Und sogar er gibt heute zu, der einzige Grund dafür, dass die Demonstranten damals eingekesselt werden, ist eben dieses Pfeifkonzert.
Die Zeremonie hätte man vergessen können. Ne? Und das wäre schon für München, für Bayern, aber auch für Deutschland etwas merkwürdige Angelegenheit gewesen, wenn dann die Staatsoberhäupter der westlichen Welt, ja die großen Wirtschaftsmächte, kommen und dann machen ein paar Randalierer die ganze Veranstaltung kaputt. Ne?
Roland Koller ist nicht nur der Polizeipräsident, er leitet auch den Einsatz.
Also habe ich den Auftrag gegeben, den Bereich unter den Arkaden der Hauptpost zu räumen. Ne? Das ist auch relativ rasch gegangen. Es hat auch keine großen Weibereien oder Schiebereien gegeben. Und dann sind dann außen im Umfeld umstellt worden, damit sie nicht gleich wieder losmarschieren und woanders Unfug machen.
Also ehrlich gesagt, andere, mit denen wir gesprochen haben, die erinnern sich daran, dass es ein ziemliches Chaos war. Neue Leute haben sich sogar noch reingedrängt, bevor die Polizei diesen Kessel festgeschlossen hat. Am Ende waren dann fast 500 Menschen drin, stundenlang ohne Wasser und Toiletten.
Heute ist der damalige Einsatzleiter Roland Koller 81. Er wohnt in einem Dorf südlich von München, in einem älteren Einfamilienhaus am Ortsrand mit einem schönen Garten. Seine Frau bringt Kaffee und Kekse, Koller wirkt ziemlich entspannt, er lächelt immer wieder. Und er sagt, dass er Jutta Ditfurth zwar kritisch sieht, sie aber eigentlich ganz gerne mal kennenlernen würde. Dass er damals falsch gehandelt hat, das glaubt er nicht.
Und wenn ich auch sage, dass die Masse der Leute, die unter den Arkaden jetzt versammelt waren, nicht gewalttätig waren, das waren sie nicht. Aber ich meine, sie sind also nicht alle freiwillig gegangen. Und dass die Polizei dann natürlich mal bayerisch ausdrückt, jetzt hinlangt oder mal anfasst, das muss halt sein. Ne?
Mal hinlangen oder anfassen, das klingt harmlos. Wenn Jutta Ditfurth erzählt, wie ein Polizist sie damals behandelt hat, dann klingt das viel brutaler.
Dass der meine Hand so weit nach unten drehte, dass das Handgelenk blockiert war und dass das so irrsinnige Schmerzen ausgelöst hat. Die haben auch auf Reden nicht gehört.
Wir haben mal bei uns im Archiv geschaut und einen Ausschnitt gefunden aus einer Sendung von 1992. Da werden ganz ähnliche Szenen vom Münchner Kessel geschildert. Auch von Gewalt gegen Journalisten.
Im Infokanal für die Journalisten auf dem Weltwirtschaftsgipfel laufen Bilder eines ZDF-Kameramanns. Die Polizei schubst, zerrt an Haaren, prügelt. Eine junge Frau hätten die Polizisten geschlagen und erst aufgehört, als er mit der Kamera draufgehalten habe, sagt mir der ZDF-Mann. Einem Kollegen vom WDR wurde von der Polizei das Mikrofonkabel durchgeschlagen. Er selbst wurde verprügelt.
Das klingt natürlich heftig. Ich habe selbst mal erlebt, wie furchteinflößend so ein Polizeieinsatz sein kann. Das war 2010 in meiner Heimatstadt Stuttgart bei einer Demo gegen den Bahnhof Stuttgart 21. Ich war da zufällig in der Innenstadt und habe dann im Schlosspark gesehen, wie die Polizei mit Wasserwerfern und Pfefferspray gegen Demonstranten vorgegangen ist. Ein paar Jahre später hat dann auch das Stuttgarter Verwaltungsgericht gesagt, dieser überharte Polizeieinsatz, der war rechtswidrig.
So ein hartes Vorgehen gegen Demonstranten, das gibt's also nicht nur in Bayern. Und das ist auch nicht die ganze Geschichte. Weil auch in Bayern prügelt man nicht immer einfach auf Demonstranten ein. Ende der 60er Jahre, da wollte man eigentlich in eine ganz andere Richtung. Deeskalation. Die sogenannte Münchner Linie. Also zwar viel Präsenz und Stärke zeigen, aber keine Gewalt anwenden. Und mit so ein bisschen Schlitzohrigkeit trotzdem ans Ziel kommen. Da sind wir also wieder beim Leben und Leben lassen und nicht bei übertriebener Härte.
Diese Münchner Linie hat Manfred Schreiber entwickelt. Der war ab Anfang der 60er Polizeipräsident in München. Polizeibeamte sollten da zum Beispiel undercover bei Demos mitlaufen und so ein bisschen auch die Richtung und Stimmung dort mitlenken.
Wir haben es definiert, den Vorrang psychologischer Mittel vor der Anwendung von unmittelbarem Zwang.
Jutta Ditfurth, die hat aber übertriebene Härte abgekriegt beim Münchner Kessel. Ihr erinnert euch, ein Polizist hat ihr die Hand umgedreht. Sie wird dann ins Polizeipräsidium gebracht und weil sie dort wegen ihrer Schmerzen protestiert, kommt sie ins Krankenhaus.
Nach dem Krankenhaus wurde ich da wieder hingebracht ins Polizeipräsidium und ziemlich rüde in eine Zelle geschubst, die ziemlich dunkel war, ziemlich groß und wo ich noch genau weiß, wie die aussah. Die hatte Holzpritschen. Ohne Matratzen oder irgendwas drauf, einfach nur sehr niedrige Holzpritschen. Und am Ende waren wir da mit, ich glaube, 13 Frauen und ein Waschbecken und 5 Pritschen, 4 Pritschen. Wir haben uns die teilen müssen, mal gesessen, mal durften manche liegen. Und ich hatte so höllische Schmerzen.
Auch einer unserer Kollegen war beim Münchner Kessel dabei, Oliver Bendixen.
Die Haftzellen im Präsidium waren überfüllt. Als Ersatz dienten bereits ein Dutzend vor dem Haus geparkte Gefangenentransportwagen.
Er war jahrzehntelang Polizeireporter, hat auch von dieser Demonstration berichtet. Olli erinnert sich auch an diese provisorischen Zellen. Und vor allem erinnert er sich an das Chaos.
Am Ende hat sich herausgestellt, dass man gar nicht mehr wusste, wer eigentlich was gemacht hat und ob überhaupt jemand dabei gewesen ist, der diese ganze Veranstaltung zu stören versucht hat. Und da hatte die Polizei und genauso wie die Staatsanwaltschaft hinterher erhebliche Probleme, Einzelnen irgendwelche Aktionen zuzurechnen.
Das heißt, die Polizei hatte einfach keine Beweise für irgendwelche Straftaten. Pfeifen ist halt nicht strafbar, auch wenn die Polizei versucht hat, das als Nötigung zu verkaufen. Dass das nicht strafbar ist, das hat auch der Ermittlungsrichter so gesehen. Nach vielen, vielen Stunden durften die Demonstranten wieder raus. Für die Polizei ein ziemlicher Reinfall, gab auch viel schlechte Presse. Einige Demonstranten haben dann auch geklagt dagegen, wie sie behandelt worden sind. Und sie haben Recht bekommen und Schmerzensgeld.
Oliver Bendixen hat Polizeipräsident Roland Koller am Tag nach dem Einsatz interviewt. Und er fragt ihn da, ob er die ganze Aktion, auch mit Schlagstöcken, ob er die immer noch für einen Erfolg hält. Obwohl eben die rund 500 Festgenommenen wieder freigelassen worden sind. Und Koller, der antwortet damals das hier.
Ich bin deshalb unbelehrbar und bleibe also bei meiner Meinung von gestern. Ich glaube, ich habe auch Gründe dafür.
Fast dieselbe Frage haben wir ihm jetzt auch nochmal gestellt. Rund 30 Jahre später, im Ruhestand, bei Kaffee und Keksen.
Vom Erfolg her wurden wir ja bestätigt. Der G7-Gipfel muss in München störungsfrei ablaufen. Das ist geschehen, das haben wir gemacht, obwohl eben massive Störung da war. Insofern war es ein Erfolg.
Koller sieht es jetzt aber schon ein bisschen differenzierter, als das damals geklungen hat.
Die große Zahl der Festgenommenen hat für uns ein Problem dargestellt. Da mache ich auch kein Geheimnis draus. Und das ist sicher etwas, woraus man auch Erfahrungen oder Lehren gezogen hat. Das ist ganz klar.
Lehren also. Gelernt hat die Polizei damals, dass Festnahmen ohne brauchbare Beweise keinen Sinn machen.
Und Koller, der frühere Polizeipräsident, der weist uns auf noch einen anderen Punkt hin. Dass in Bayern Staatsregierung und Polizei ganz besonders zusammenhalten.
Dass die Staatsregierung halt schon, sofern die Polizei nicht absoluten Mist macht, sich davor stellt und das vertritt, das ist schon ganz wesentlich. Das ist also schon ein wesentlicher Punkt, der da die Arbeit in Bayern erleichtert.
Also, jetzt haben wir einmal diesen Münchner Kessel, wo die Polizei wirklich heftig zugelangt hat. Jetzt haben wir andererseits diese sogenannte Münchner Linie, die mit der Deeskalation. Wenn wir wissen wollen, ob jetzt die bayerische Polizei besonders krass ist und Bayern eine besonders harte Linie verfolgt, dann müssen wir uns auch andere Demos anschauen.
Zum Beispiel Wackersdorf, Mitte der 80er. Das, was ihr hört, das sind Proteste gegen eine geplante Wiederaufbereitungsanlage für abgebrannte Kernstäbe. Das ist ein Herzensprojekt des damaligen CSU-Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß. Aber viele vor Ort wollen das Ding nicht. Und deswegen demonstrieren nicht nur linke Atomkraftgegner jahrelang dagegen, sondern auch konservative, christlich geprägte Oberpfälzer. Oliver Bendixen, der Polizeireporter, den wir vorhin schon gehört haben, der hat immer wieder aus Wackersdorf berichtet.
Der dortige Polizeipräsident, der damalige, der Hermann Fricker, der war auch als ziemlich harter Hund bekannt. Ja. Der wäre nicht auf die Idee gekommen, so eine Münchner Linie zu fahren. Also das schien ihm wohl ziemlich weichgespült. Er hat gesagt, komm, wir langen hier richtig zu.
Und jetzt ratet mal, wer damals auch dabei war. Ihr kennt sie. Genau, Jutta Dittfurt. Sie hat natürlich regelmäßig im Wackersdorf protestiert.
Und ich weiß, dass ich zigmal im Wald war und am Zaun war und demonstriert habe und versucht habe, am Anfang noch, als es noch nicht so stabil war, Zäune einzureißen.
Jutta Dittfurt erzählt dann wieder eine Geschichte, wie die bayerische Polizei aus ihrer Sicht übertrieben hat. Das war gar nicht direkt bei den Protesten in Wackersdorf, aber in der Region. Sie ist damals mit ein paar Leuten von den hessischen Grünen in der Oberpfalz unterwegs. Sie übernachten da auch. Einer von ihnen fährt noch einkaufen und wird dabei von der Polizei angehalten.
Und dann kam er wieder und sagt, stellt euch vor, ich bin in eine Polizeikontrolle gekommen und die haben meinen Werkzeugkasten beschlagnahmt, wegen weil gefährlich und ich habe hier eine Quittung. Das war die berühmte Quittung für die Beschlagnahmung eines Autowerkzeugkastens und eines Hammers. Der stand da extra drauf als besonders gefährlich. Und dann hat er gesagt, nicht so schlimm, die haben mir gesagt, wo ich das nachher wieder abholen kann.
Bisher klingt die Geschichte nur irgendwie skurril. Aber als sie später zusammen den Werkzeugkoffer abholen wollen, dann werden sie festgenommen, sagt Jutta Dittfurt.
Und dann haben wir die Nacht in Zellen verbracht, in einer Polizeistation in Amberg. Und das waren ziemlich eklige Zellen, weil bis ganz hoch waren die gekachelt, sodass man sie mit dem Wasserschlauch abspritzen kann, falls irgendwie Blut hinkommt oder sonst was. Und wir kriegten keine Decken und es war eine lausig kalte Nacht. Wir haben nie einen Vorwurf erfahren, was wir getan haben wollen. Es gab keine Anzeigen, gar nichts. Also wieder mal in Bayern einfach Strafe ohne einen Vorhalt.
Wir haben natürlich auch die andere Seite gefragt, die Polizei in der Oberpfalz, wie ihre Version der Geschichte ist. Aber das lässt sich nicht mehr herausbekommen. Aufgrund des großen zurückliegenden Zeitraums ist dieser mögliche Vorfall für uns nicht mehr recherchierbar. Das schreiben sie uns.
Jutta Dittfurt findet, dass die bayerische Polizei härter hinlangt. Okay, das haben wir jetzt wirklich verstanden. Aber dann sagt sie noch was Überraschendes, so eine Art bayerischen Extraweg auf der anderen Seite. Auch die bayerischen Demonstranten gehen weniger zimperlich vor als die in anderen Bundesländern. Gerade die christlichen, konservativen Leute.
Die waren manchmal wütender als wir Linken. Also das ist ja mit dem Hinlangen oder so oder dem Widerstand in Bayern, das ist nicht so pietistisch wie in Baden-Württemberg, wenn da sich mal jemand erhebt. Sondern wenn bayerische bürgerliche Menschen wütend auf den Staat werden, weil er ihnen eine Atomanlage hinsetzen will, dann werden die richtig wütend. Und manchmal müssen Linke die zügeln, weil sie Sachen machen, mit denen sie sich selbst riskieren. Also irgendwelche Strafen oder ins Gefängnis zu kommen oder sonst welchen Ärger, der nicht angemessen ist, ja, den man nicht riskieren muss an diesem Tag, in dieser Gelegenheit.
Wobei ich mich frage, ob das wirklich so eine bayerische Besonderheit ist. Nochmal ein Beispiel aus Baden-Württemberg, wo ich ja aufgewachsen bin. Da gab es schon auch sehr wütende Rentnerinnen, die gegen Stuttgart 21 demonstriert haben. Das waren, ähnlich wie bei Wackersdorf, Leute, die eigentlich bürgerlich sind.
In den Augen der Bayern. Mein Erzfeind war ein gewisser Franz Josef Strauß, ein Sicherheitsrisiko.
Wenn man über Sicherheit und Freiheit spricht, dann gibt es jemanden, um den kommt man nicht herum. Und deswegen haben wir ihn angerufen. Gerhard Baum von der FDP. Früher mal Bundesinnenminister, Jahrgang 1932. Er ist kein Bayer.
Ich war ein Feindbild mit meiner wirklichen Liberalitas. Und das hat sich in vielerlei Hinsicht ausgedrückt.
Die Liberalitas Bavariae, das ist ein anderer Ausdruck für dieses Leben und Leben lassen, über das wir jetzt schon immer wieder gesprochen haben. Und Gerhard Baum, der findet, dass diese Liberalitas überhaupt nichts typisch Bayerisches hat. Die bayerische Linie, das ist für ihn?
Immer mehr Staat, immer mehr Sicherheit, immer schärfere Gesetze und nicht Ursachenerforschung. Wie geht man an die Quellen des Übels heran?
Gerhard Baum hat selber mal in Bayern gelebt, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Er war damals 12, war mit seiner Mutter und den Schwestern auf der Flucht. Sie sind dann im Tegernseer Tal gelandet, südlich von München. 5 Jahre hat er da gelebt. Und er sagt von sich selbst, er kennt die Bayern gut.
Und er hat später als Innenminister sehr, sehr viel mit ihnen gestritten. Zum Beispiel, als er gegen den sogenannten radikalen Erlass gekämpft hat.
Radikalen Erlass war mit den Bayern zunächst überhaupt nicht zu reden. Das war also die Beseitigung einer Regelanfrage beim Verfassungsschutz, wenn jemand in den öffentlichen Dienst aufgenommen werden wollte.
Das heißt, da wurde bei jedem, der zum Beispiel Lehrer werden wollte, geprüft, ob er irgendwie verfassungsfeindlich ist. Und da hat jede Behörde anders geurteilt. So richtig transparent war das nicht.
Und das hat dazu geführt, dass Zehntausende von Informationen über junge Leute und ihr politisches Verhalten beim Verfassungsschutz gesammelt wurde. Das war eine Riesenspitzelei.
Bei diesem radikalen Erlass, da ging es vor allem darum, Linksextreme und linke Terroristen rauszufiltern. Dass Bayern zu der Zeit, also so in den 70er, 80er Jahren, besonders hart gegen Linke vorgeht, das glauben damals einige.
Bayern hat auf jeden Fall länger als alle anderen Bundesländer an diesen Überprüfungen festgehalten. Bis 1991. Mal wieder eine bayerische Extrawurst. Die ersten Bundesländer haben schon über 10 Jahre davor beschlossen. Das machen wir nicht mehr.
Wir müssen noch über einen anderen Polizeieinsatz in Bayern reden. weil da nicht nur der Einsatz heftig war, sondern auch das, was danach passiert ist. 1981 war das, im Nürnberger Kulturzentrum KOM. Das KOM war ein ziemlich linker Laden, manche würden auch sagen linksautonom. Da gab es einen Einsatz, der bundesweit für Proteste gesorgt hat und die bayerische Musikgruppe Biermöselblasen, die hat sogar ein ganzes Lied darüber geschrieben. Es gab eine spontane Demonstration in der Nürnberger Innenstadt.
Die Geschichte, ja, die hat angefangen mit der Demonstration. Da hat eine Hand, wo ich raut ist, 6 Fensterscheiben geschlagen.
Das war wirklich so. Die Demonstranten schlagen also Schaufensterscheiben ein und gehen dann ins KOM, dieses Nürnberger Kulturzentrum. Und dann umstellt die Polizei das Gebäude, mehrere Stunden lang.
Auf Kommando 1, 2, 3, hier spricht die Polizei. Kommt's aus, runter gibt's euch, sonst kämen wir gleich rein. Da haben's nicht recht lang gefackelt, 141 Leute verhaft. Die werden wir Schwerverbrecher ins Zuchthaus eingeschafft.
Irgendwann kommen die Menschen in kleinen Gruppen raus und werden alle verhaftet. 140 Leute, darunter 21 Minderjährige. Ob alle bei der Demo dabei waren, das ist nicht klar. Manche bleiben bis zu 10 Tage in Haft. Die Eltern von Minderjährigen bleiben teilweise tagelang ohne Nachricht. Der Spiegel spricht damals von der größten Massenverhaftung seit Ende des Dritten Reichs und zieht Vergleiche zu südamerikanischen Diktaturen.
Voll Schulbermund, voll Lehrling sind's, was wohl der Meister sagt. Wenn der was hört von Zuchthaus, ich werd zum Teufel gejagt.
Dieser Fall aus Bayern, der wird zu einem Symbol für Staatswillkür. Das wird spätestens beim Prozess deutlich, wenige Monate später. Nicht nur, dass der ganze Einsatz und die Massenverhaftungen unverhältnismäßig waren, von den Anwälten wird ein Komplott aufgedeckt zwischen Staatsanwälten, Polizei und Richtern, mit erpressten Geständnissen, fehlenden Akten, sogar V-Männern, die im Spiel waren. Das Verfahren wird dann nach wenigen Wochen eingestellt. Staatsanwälte und Richter werden abgezogen, zum Teil sogar versetzt oder wegbefördert. Die Inhaftierten bekommen eine Haftentschädigung von 10 Mark pro Tag. Wirklich aufgearbeitet wird das Ganze aber nie.
Wir leben nicht Südamerika, wir leben im Bayernland. Und unser Liberalitas, die war mal gut bekannt. Wer zuerst zerschluckt und dann erst fragt, der tut gar nicht gut. Und drum ist zwei Minister, sauft's aus und nimmt's einen Hut. Und drum ist zwei Minister, sauft's aus und nimmt's einen Hut.
Jetzt haben wir viel darüber geredet, wie es früher war in Bayern mit der inneren Sicherheit. Wie hart Bayern damals vorgegangen ist, härter als andere Bundesländer, einerseits. Andererseits haben wir auch über die Münchner Linie gesprochen, also wie die Polizei in den 60er Jahren eher auf Deeskalation gesetzt hat. Aber wie schaut's heute aus? Ist Bayern bei der inneren Sicherheit auf einem Extraweg unterwegs?
Da fällt einigen bestimmt das Thema Cannabiskonsum ein. Tatsächlich kann man in anderen Bundesländern mehr Cannabis mit sich herumtragen, ohne dass es eine Strafe geben muss. In Bremen und Berlin sogar bis zu 15 Gramm.
Bayern hat 6 Gramm Cannabis als Höchstmenge definiert, bis zu der das Verfahren eingestellt werden kann. Jetzt haben zwar viele andere Bundesländer die gleiche Obergrenze wie Bayern, also 6 Gramm. Aber trotzdem ist hier was anders. Bayern stellt weniger Verfahren ein wegen geringer Mengen als andere Bundesländer.
Und dann gibt's seit ein paar Jahren wieder die bayerische Grenzpolizei. Die ist auch eine bayerische Extrawurst. Die hat unter anderem die Aufgaben, die Grenzen zu bewachen und zu kontrollieren und Gefahren abzuwehren.
Eigentlich gibt's dafür ja die Bundespolizei. Die ist für Grenzkontrollen zuständig in ganz Deutschland. Und deswegen beschweren sich viele aus der Opposition in Bayern über diese aus ihrer Sicht unnötige Grenzpolizei.
Die Staatsregierung, die feiert sich dagegen für die bayerische Grenzpolizei und die hält sie für einen vollen Erfolg.
Und es gibt noch ein aktuelles Beispiel, bei dem Bayern härter ist als andere Bundesländer, das Polizeiaufgabengesetz. Das ist ein ziemlich umstrittenes Gesetz, unter anderem, weil es bis zu 2 Monate Präventivgewahrsam erlaubt. Das heißt, in Bayern darf die Polizei Menschen bis zu 2 Monate festhalten, obwohl sie noch gar nichts gemacht haben, weil die Gefahr besteht, dass sie kurz davor sind, eine schwere Straftat zu begehen.
Diesen Präventivgewahrsam, den gibt's in anderen Bundesländern auch, aber nicht so lang. Und eigentlich ist diese Regelung dafür da, zum Beispiel Terroranschläge zu verhindern. Stattdessen sitzen in Bayern jetzt immer wieder Klimaschutzaktivisten in Präventivgewahrsam. Gerhard Baum, der frühere Bundesinnenminister von der FDP, sieht auch dieses Polizeiaufgabengesetz kritisch.
Ich bin kein Sympathisant dieser Klebeleute auf der Straße. Aber sie sozusagen, ohne dass ihnen irgendeine Straftat vorgeworfen werden kann, sie in eine Vorbeugehaft zu nehmen. Nicht wahr? Das ist nicht Liberalitas Barbarie.
Baum glaubt also, die Behörden nutzen diese Möglichkeit, um Proteste zu verhindern, nicht schwere Straftaten.
Und auch während der Corona-Pandemie war Bayern wieder so richtig typisch restriktiv, findet Baum.
Die Bayern haben ja auch übertrieben, als Söder noch die Spitze der Covid-Bekämpfer eingenommen hat, mit markigen Worten und Taten, haben sie ja solchen Blödsinn gemacht, dass also, ich erinnere mich dunkel, das Sitzen auf einer Parkbank verboten wurde.
Dass das Sitzen auf einer Parkbank verboten ist, das hat die Münchner Polizei wirklich getwittert, damals im Frühjahr 2020. Da haben sich viele Leute aufgeregt.
Als Spaziergänger darf ich mich nicht einmal auf eine Parkbank setzen und in die Sonne blinzeln. Andererseits habe ich am Wochenende beobachtet, wie Tausende von Radfahrern ungehemmt ihren Sport nachgehen können. Das passt irgendwie nicht zusammen.
Ministerpräsident Markus Söder von der CSU hat dann klargestellt:
Natürlich dürfen Sie einen Spaziergang machen, auf einer Parkbank die Sonne genießen oder ein Buch lesen.
Allerdings nur alleine oder mit Menschen aus dem gleichen Haushalt.
Ziemlich absurd das alles, wenn man es heute hört, aber damals war das wirklich wichtig.
Was aber Gerhard Baum nicht sagt, genau diese Münchner Polizei, die ist dann später bei den Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen nicht sehr hart aufgetreten. Da gab es ja in vielen Städten in Deutschland Zusammenstöße zwischen Demonstranten und Polizisten. In München waren die nicht so schlimm, auch weil die Polizei deeskalierend vorgegangen ist.
Das war also so ein bisschen wie bei der Münchner Linie, damals in den 1960ern.
Ja, die Polizei sagt, sie waren bei diesen Corona-Demonstrationen präsent und hätten viele Lautsprecherdurchsagen gemacht. Allerdings gab es laut dem Polizeisprecher auch robuste Einheiten, die in der Lage gewesen wären, größere Gruppen unter Kontrolle zu bringen.
Und dann gibt's noch eine Sache, die wir bis jetzt noch gar nicht angesprochen haben. Da ist Bayern ganz sicher ein Sonderfall. Bayern ist seit Jahren das sicherste Bundesland. Die Statistik sagt, in Bayern werden rund ein Drittel weniger Straftaten begangen als im Bundesdurchschnitt. Und München ist die sicherste Großstadt in Deutschland. Egal ob jetzt Autodiebstahl oder Wohnungseinbruch. Wer in München wohnt, der hat ein viel geringeres Risiko, Opfer einer Straftat zu werden, als jemand, der in Berlin oder in Frankfurt oder in Hannover wohnt.
Oliver Bendixen, unser Kollege, der jahrelang Polizeireporter war, der sagt, das liegt an der guten Ermittlungsarbeit.
In Bayern wird jeder Einbruch genauso gleich behandelt, egal was dort gestohlen wurde, also auch ein Einbruchsversuch. Es kommt die Polizei, nimmt den Tatort auf sich, hat Fingerspuren, versucht DNA-Spuren am Tatort zu finden.
Und dass so viele Spuren gesichert werden, das bedeutet, wenn man mal einen Täter erwischt, dann kann man ihm oft gleich noch andere Einbrüche oder Einbruchsversuche nachweisen. Vielleicht liegt Bayern deswegen auch bei der Aufklärungsquote von Verbrechen auf Platz 1.
Aber vielleicht auch wegen des harten Vorgehens der Polizei? Da sagt Oliver Bendixen ganz klar, er glaubt nicht, dass Bayerns Polizei härter durchgreift als die Polizei in anderen Bundesländern.
Diese angeblich harte Linie in Bayern bestand über Jahrzehnte hinweg darin, dass man immer mehr Polizeikräfte ans Geschehen rangebracht hat, als vielleicht im äußersten Notfall notwendig gewesen wären, und versucht das Ganze also schon solche Eskalationen im Voraus zu verhindern.
So, jetzt wären natürlich ein paar Zahlen schön. Also wie viele Fälle von Polizeigewalt gibt es in Bayern im Vergleich zu anderen Bundesländern? Aber da gibt's wohl in allen Bundesländern eine hohe Dunkelziffer. Das heißt, die Leute, die unter Polizeigewalt leiden mussten, die zeigen das nicht immer an.
Das könnte auch daran liegen, dass es keine unabhängige Beschwerdestelle gibt, um Polizeigewalt zu melden. Bei Beschwerden und Anzeigen gegen die Polizei ermittelt zum Beispiel in Bayern das Landeskriminalamt. Und viele, die da arbeiten, sind selbst Polizistinnen oder Polizisten.
Jutta Dittwurt, die Demonstrantin, die im Münchner Kessel war, die findet Bayerns Polizei in jedem Fall besonders hart. Ihre Einstellung zur bayerischen Polizei, die hat sich nie so wirklich verändert. Egal wie viele Jahre ihre Erlebnisse im Münchner Kessel schon her sind. Dittwurt, die ist so eine Art Profidemonstrantin. Und sie gibt heute noch Leuten, die zum ersten Mal auf einer Demo sind, Tipps.
Und die gelten oft extra für Bayern, weil es da immer noch am härtesten ist. Berlin ist auch ziemlich übel teilweise. Aber wenn die bayerischen Einheiten in Berlin sind, sich mit den Berliner besonderen Einheiten verbinden und dann noch Hamburger dazukommen, dann sind wir alle sehr wachsam.
Gerhard Baum, der frühere Bundesinnenminister von der FDP, der hat ja immer und immer wieder mit den bayerischen Politikern gestritten. Darüber, wo die Grenze sein muss zwischen Freiheit und Sicherheit.
Die bayerische Sicherheitspolitik war im Spannungsverhältnis zwischen Freiheit und Sicherheit immer mehr auf der Seite der Sicherheit.
Tja, und was bleibt jetzt als Fazit? Hat vielleicht einfach Manfred Schreiber recht, der Anfang der 60er Polizeipräsident in München wurde?
Liberal sind wir schon, aber nicht blöd.
Wahrscheinlich kann man es am besten so zusammenfassen. In Bayern langen Polizei und Justiz schon gern mal ein bisschen härter hin. Da haben wir jetzt ein paar Beispiele gehört, unter anderem von der Profi-Demonstrantin Jutta Ditfurth oder vom Umgang mit Cannabisbesitzern.
Andererseits ist dieses härtere Vorgehen vielleicht der Preis dafür, dass Bayern eben das sicherste Bundesland ist, wenn man die Kriminalstatistik als Maßstab nimmt.
Und was wir auch festgestellt haben bei der ganzen Recherche, das Thema Sicherheit und hartes Vorgehen bei der Polizei, das lässt sich schwer auf Zahlen reduzieren, weil es oft ganz verschiedene Sichtweisen auf einen Vorfall gibt.
Immer diese Bayern ist ein Podcast über bayerische Extrawürste. Wir schauen uns an, wo Bayern in der Politik eigene Wege geht und welche Auswirkungen das hat. Das war Folge 7 auf Nummer sicher. Ich bin Maximilian Heim.
Und ich bin Lisa Weiß. Alle Folgen dieses Podcasts gibt's in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr Feedback habt, Hinweise oder Anregungen, dann schreibt uns an immerdiesebayern@br.de. Autorin dieser Folge ist Astrid Halder.
Ton und Technik Susanne Herzig.
Sounddesign Dagmar Petrus und Martha Bahr.
Regie Johannes Bertou.
Archiv Michael Eberle.
Cover und Grafikdesign Nadja von Dall-Armi.
Beratung Till Ottlitz.
Redaktion Lisa Weiß und Maximilian Heim.
Redaktionsleitung Achim Wendler.
Immer diese Bayern ist eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023.
Wenn ihr mehr Geschichten zum Weitererzählen wollt und Recherchen, die bewegen, dann hört mal in 11KM rein, das ist der Tagesschau-Podcast. Host Viktoria Kobmann hat Journalistinnen und Journalisten der gesamten ARD zu Gast und die stellen in 11KM täglich Montag bis Freitag ihre spannenden Recherchen vor und erzählen eben diese Geschichte hinter der Meldung. Das Ganze in unter 30 Minuten macht euch jeden Tag ein bisschen schlauer. 11KM, der Tagesschau-Podcast, den gibt's in der ARD-Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Mehr dazu findet ihr auch über den Link in unseren Shownotes.